Stell dir vor, deine Bank überweist dir jeden Tag 1440 Euro. Und du kannst mit diesen 1440 Euro machen, was du willst. Die stehen dir komplett frei zur Verfügung. Und also du hast dieses Geld für einen Tag. Alles, was du bis 24 Uhr nicht ausgegeben hast, das verfällt. Wie gehst du mit diesem Geld um? Ich denke, wir werden es alle ähnlich machen. Wir werden möglichst viel ausgeben, weil am Ende bleibt Geld übrig. Wir wollen das Geld ja nicht irgendwie verfallen lassen oder vergehen lassen. Wir wollen das Geld komplett ausschöpfen. Das heißt, wir werden vielleicht auch planen, was werde ich mit dem Geld morgen machen? Weil das Geld kommt morgen ja wieder, übermorgen auch. Was mache ich mit dem Geld? Was mache ich mit dem Geld in der nächsten Woche? Was mache ich mit dem Geld im nächsten Jahr? Das ist natürlich nur eine Wunschvorstellung. Keine Bank überweist dir einfach so 1440 Euro jeden Tag. Aber es gibt eine Bank, die überweist dir 1440 Einheiten, aber keine Euros, sondern Minuten. Du hast jeden Tag 1440 Minuten. Was machst du mit diesen Minuten? Wie gehst du mit diesen Minuten um? Wie planst du deine Minuten? Planst du deine Zeit? Du hast jeden Tag 1440 Minuten. Du kannst sie nicht mitnehmen, du kannst sie nicht ansammeln, sondern du hast sie immer nur für einen Tag. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Ja, und dann sind wir auch schon bei dem Thema. Das Leben ist zu kurz für Nebensachen. Ich möchte mit euch heute den Psalm 90 betrachten. Und den werden wir jetzt auch zum Anfang erstmal lesen. Psalm 90, das ist ein Psalm von Mose. Also eigentlich ist es ein Gebet von Mose. Und es ist auch der älteste Psalm. Also die Psalmen sind ja nicht chronologisch sortiert, sondern ja, ich weiß nicht, wie die sortiert sind. Auf jeden Fall ist der Psalm 90 der älteste Psalm. Psalm 90, ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr unser Gott, seit Menschengedenken warst du unser Zufluchtsort. Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen sterben lässt und sagst, kommt zurück, ihr Menschen. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie wie einen Strom dahinfahren. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen aufsprießt, das frühmorgens blüht und grünt und des Abends welk wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir plötzlich vernichtet werden. Denn unsere Sünden stellst du vor dich, unsere unerkannte Schuld ins Licht vor deinem Angesicht. Darum schwinden alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst, und wer fürchtet sich wirklich vor deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr, wende dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, dann wollen wir dich rühmen und fröhlich sein, unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest und wir so lange Unglück litten. Zeige deinen Knechten deine Werke und ihren Kindern deine Herrlichkeit. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Bei diesem Psalm ist der Hintergrund sehr entscheidend, und Thorsten hat es vorhin schon sehr gut vorgelesen und auch den Hintergrund ein bisschen erläutert. In welcher Situation hat Mose diesen Psalm geschrieben? Also Moses Leben lässt sich sehr schön in drei Abschnitte einteilen. Die ersten 40 Jahre verbringt er beim Pharao. Also er wird von der Prinzessin des Pharao oder von der Tochter des Pharaos wird er adoptiert und wächst 40 Jahre im Kreis des Pharaos auf. Die nächsten 40 Jahre ist er auf der Flucht im Land Midian. Und das letzte Drittel sind 40 Jahre in der Wüste, also auf der Wüste, in der Wüste mit dem Volk Israel als Anführer. Und die Theologen sind sich einig, dass dieser Psalm im letzten Drittel geschrieben wurde, also während der Wüstenwanderung. Man geht auch davon aus, dass es am Ende seines Lebens war. Aber dazu kommen wir, oder das werden wir dann im Psalm noch sehen. Wie gesagt, Thorsten hat es schon ein bisschen erläutert. Also Mose hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt, und also hier wird vermutet, irgendwo hier in dem Bereich ist Mose mit dem Volk wie im Triumphzug durch das geteilte Meer gewandert. Das ägyptische Heer ist ertrunken, und dann ist das Volk runtergewandert erstmal. Unten ist der Berg Sinai irgendwo hier. Und das Volk sieht Wunder in der Wüste. Das Volk bekommt die Stiftshütte, es bekommt die 10 Gebote, es erlebt Gott in der Wüste. Und dann kommen sie zum Land Kanaan, zum verheißenen Land. Und sie stehen vor diesem Land und Mose schickt 12 Kundschafter. 40 Tage lang erkundschaften sie das Land und 10 Kundschafter kommen zurück und überzeugen das Volk, dass sie das Land nicht einnehmen können. Und dann, wir haben das heute bei der Bibellese gehört, Gottes Urteil. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Wie urteilt Gott über das Volk? Was sagt er? Er sagt, alle, die über 20 sind, die ich aus Ägypten rausgeführt habe, die werde ich nicht ins verheißene Land führen. Alle, die über 20 sind. Er sagt aber, eure Kinder werde ich hineinbringen. Und ihr, eure Leiber, die werden in der Wüste verfallen. Sie werden aufgerieben und ihr werdet sterben. Und Gott sagt, das sind die Folgen eurer Hurerei. Das ist interessant. Warum Hurerei? Und eurer Schuld. Aber Hurerei, sagt er auch, das lesen wir dann in den Propheten. Das Volk hat in Ägypten den Götzen der Ägypter gedient. Und sie haben das Volk auch die haben diese Götzen auch mit auf die Wüstenwanderung mitgenommen. Also sie haben parallel anderen Göttern gedient. Aber der Hauptgrund, warum Gott dieses Urteil ausspricht, ist ihr Unglaube. Sie haben Gott nicht geglaubt, dass sie das verheißene Land einnehmen können. Und Gott gibt ihnen dann also eine Strafe. 40 Jahre lang müssen sie in der Wüste verbringen. Das heißt, alle, die über 20 sind, wissen, ich habe nur noch 40 Jahre, maximal. Und so läuft das Volk in Israel in der Wüste und dreht Runden. Also vermutlich irgendwo hier in dieser Gegend haben die sich die 40 Jahre aufgehalten. Eine absolute Zeitverschwendung. Und ich möchte mit euch jetzt mal eine Rechnung machen. Aus dem Land sind 600.000 Männer, kriegstüchtige Männer ausgezogen. Später lesen wir auch die Zahl von 603.000 Männern. Wir gehen von 600.000 aus. Rechnen wir nochmal 600.000 Frauen dazu und dann noch die Älteren, die nicht zu den kriegstüchtigen Alter gehören, sind wir circa bei 1,5 Millionen Menschen. Vielleicht sind es noch wesentlich mehr. Wir gehen von 1,5 Millionen Menschen aus, die über 20 Jahre sind. Und die sollen innerhalb von 40 Jahren sterben. Das heißt, wenn wir das ausrechnen, sind es pro Tag 100 Tote. Es gab dann auch Situationen, wo Gott Strafen geschickt hat, also wo auf einmal 24.000 gestorben sind, einmal fast 15.000, einmal die Söhne Korachs 250. Also es gab auch größeres Massensterben. Aber wenn wir das alles berücksichtigen, sind wir trotzdem bei ca. 100 Personen pro Tag. Vermutlich ist auch ein Großteil am Ende der Wüstenwanderung gestorben. Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was Mose für ein Bild vor Augen hatte. Er ist ständig mit dem Tod konfrontiert. Am Ende sterben auch seine Geschwister, Miriam und Aaron. Das war die Situation. Einer hat es treffend gesagt, er hat gesagt, Israel hinterließ in der Wüste eine Spur von Gräbern. Das war die Folge von ihrem Unglauben. Sie mussten ihre Schuld tragen. Und Mose sieht, wie das Volk in der Wüste wirklich aufgerieben wird. Eine Todesmeldung nach der anderen. Und dann schreibt Mose diesen Psalm. Und dieser Psalm, den kann man ganz grob aufteilen. Erstmal heißt es, Mose macht deutlich, Gott ist ewig. Das macht er in den ersten 2 Versen ganz deutlich. Und dann den Kontrast, der Mensch ist kurzlebig. Und zum Schluss stellt er dann die Frage, die dann auch uns gilt, was ist deine Antwort darauf? Was ist unsere Antwort auf diese Tatsache, auf diesen Kontrast? Lasst uns zum Text gehen. Im Vers 1 heißt es, Herr unser Gott, seit Menschengedenken warst du unser Zufluchtsort. Oder in der Schlachterübersetzung heißt es auch von Geschlecht zu Geschlecht. Also es ist, Gott war nicht der Gott seit dem Auszug, sondern Gott war der Gott schon seit Abraham, Isaac und Jakob. Auch für Noah, wenn wir noch weiter zurückgehen, war Gott der Zufluchtsort. Und wenn wir bis an den Anfang gehen, für Adam und Eva, seit Menschengedenken war Gott der Zufluchtsort. Mose geht aber in Vers 2 noch einen Schritt weiter und zeigt, ehe die Berge und die Erde und die Welt geschaffen wurden. Also vor der Schöpfung war Gott auch da. Gott war schon immer da. Gott ist ewig. Wir können das vielleicht nicht ganz recht fassen, aber es ist eine klare Tatsache in der Bibel. Gott ist ewig. Und in den Versen 3 und 4 zeigt Mose dann diesen scharfen Kontrast zu Gottes Zeitlosigkeit, der du die Menschen sterben lässt und sagst, kommt zurück, ihr Menschen. Also die Menschen sterben. Menschen sind endlich und alle sind sich dessen bewusst. Es gibt keinen, der sagt, nein, also ich werde davon verschont bleiben. Jeder Mensch weiß, ich werde sterben. Benjamin Franklin, ein amerikanischer Politiker und Wissenschaftler, der hat mal gesagt, nur zwei Dinge sind uns sicher auf dieser Welt. Der Tod und die Steuer. Also mit dem ersten hat er definitiv recht. Der Tod ist todsicher und keiner kann sich davor drücken. Und auch wir wissen, wir werden irgendwann mal sterben. Und es passiert auch nicht durch irgendeinen Zufall oder durch irgendein Schicksal, wie es oft heißt, oder es ist ein Unglück, sondern es ist ein Befehl von Gott. Er bestimmt den Zeitpunkt. Er sagt, kommt zurück, ihr Menschen. In Psalm 139, Vers 16 heißt es, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Gott hat die Anzahl deiner Tage bereits geplant. Und wenn dein letzter Tag vorbei ist, dann werden wir wieder zu Staub. Nicht sofort, aber mit der Zeit. Und in Vers 4 zeigt Mose so ein bisschen, wie Gottes Zeitgefühl eigentlich ist. 1000 Jahre sind für dich wie der Tag gestern. Also wie der Samstag, der so dahin geflogen ist. Also so schnell verlaufen. Und Mose geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, nee, nicht wie ein Tag, sondern wie eine Nachtwache. Also 4 Stunden. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, 1000 Jahre, was ist in den letzten 1000 Jahren passiert? Kinder aus dem Geschichtsunterricht, müsst ihr das noch wissen? Was ist in den letzten 1000 Jahren passiert? So viele Kriege, unzählige Kriege, so viele auch wissenschaftliche Erkenntnisse, so viel, also das können wir gar nicht fassen, wie viel 1000 Jahre sind und das ist für Gott wie 4 Stunden. Es ist ein gigantischer Zeitraum und das zeigt uns auch, wie lange Ewigkeit sein muss. Und Mose erkennt hier, dass das Leben der Menschen kurz ist. Und er gebraucht dann 3 Bilder, um zu verdeutlichen, wie kurz unser Leben wirklich ist. Er sagt, unser Leben ist wie ein Strom. Also Wasserstrom, der rauscht an dir vorbei und dein Leben ist vorbei. Oder wie ein Schlaf. Du schläfst ein, stehst wieder auf, aber von der Dauer, du kannst jetzt nicht sagen, wie lange das wirklich war, wenn du nicht auf die Uhr schaust. Sei denn, du hast eine schlaflose Nacht, aber das ist... Wenn wir einen guten Schlaf haben, dann stehen wir auf und wir merken nicht, wie die Zeit verflogen ist. Und das dritte Bild, wir sind wie Gras, das am Morgen grünt und am Abend verdorrt. Also er sagt nicht, wir sind wie eine deutsche Eiche, die einige Jahre auf dem Buckel hat. Nein, wir sind wie jämmerliches Gras. Wir sind kurzlebig. Und Mose geht dann im Text weiter und er zeigt weiter, das Leben ist kurz. Aber er zeigt es dann am Volk Israel und zeigt uns, wie das Volk durch den Zorn Gottes vergeht. Die Bibel sagt ja, also ich lese mal den Vers 7 erstmal, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich vernichtet werden. Die Bibel sagt uns ja klar, dass der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Und nach dem Sündenfall stellte Gott klar, Adam und Eva müssen sterben wegen der Sünde. Und wir müssen sterben auch wegen der Sünde, weil wir von Adam und Eva abstammen. Aber das Volk in dieser Situation hat Gottes Zorn in besonderer Form erlebt. Sie mussten ihre Schuld tragen. Und Mose musste mit ansehen, wie das Volk dahinschwindet. Diese Passagen können wir nicht so einfach auf Gläubige beziehen. Das ist, durch das Evangelium hat der Tod nämlich für uns ein anderes Gesicht. Der Tod ist für uns keine Hinrichtung mehr, sondern es ist für uns, der Tod führt uns durch das Grab in die Herrlichkeit. Jesus Christus hat für uns den Kelch mit dem Zorn Gottes getrunken, der für uns bestimmt war. Der Zorn Gottes, wie wir das hier lesen, den hat Jesus für uns getragen oder den hat Jesus für uns ausgetrunken. Aber für diejenigen, die nicht an Jesus glauben, die nicht gerettet sind, spricht dieser Psalm oder spricht dieser Vers vor allem, diese Passage hier, eine klare Sprache. Sünder erwartet der Zorn Gottes. Ich möchte mit euch gemeinsam eine Stelle lesen aus Hebräer 9, Vers 27. Hebräer 9, Vers 27 ist ein kurzer Vers und wahrscheinlich auch sehr gut bekannt. Hebräer 9, Vers 27. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wir lesen, und wie in den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also, dass die Menschen sterben, ist klar, es ist gesetzt. Einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das Leben ist kurz und danach gibt es ein Gericht. Ich habe hier ein Beispiel von Voltaire, ein französischer Philosoph und Schriftsteller und er war auch ein berühmter Spötter. Und von ihm heißt es, er hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte: Für alles Geld der Welt möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Ein weiteres, Lenin, ist wahrscheinlich bekannt, russischer kommunistischer Politiker und noch vieles mehr. Von ihm heißt es, er starb in geistiger Umnachtung. Er umklammerte Tisch- und Stuhlbeine und bat sie um Vergebung seiner Sünden. Heute liegt er ausgestopft im Mausoleum, wird als Nationalheld gefeiert, aber vor dem Tod so jämmerlich. Vor Gott so ein jämmerliches Bild, so ein jämmerlicher Zustand. Nach dem Tod das Gericht. Und wir brauchen uns auch nichts vormachen. Vers 8 lesen wir, denn unsere Sünden stellst du vor dich, unsere unerkannte Schuld ins Licht vor deinem Angesicht. Wir können vor Gott nichts verbergen. Er kennt unser Herz, er kennt unsere Sünde, er kennt unser Leben. Vers 9, darum schwinden alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben schwindet dahin. Das Leben der Israeliten schwindet dahin unter dem Zorn und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Und dann in Vers 10, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. 70 oder 80 Jahre, was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Nichts. Und dann heißt es in der Schlachter wird es irgendwie treffender übersetzt, heißt es, worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Aber das Leben ist zu kurz für Nichtigkeiten. Und dann in Vers 11 macht Mose eine interessante Feststellung. Er fragt, wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst und wer fürchtet sich wirklich vor deinem Grimm? Nimmt das Volk Israel das überhaupt wahr? Ihm fehlt die Einsicht beim Volk. Wer glaubt das alles überhaupt? Wer kann diese Situation hier richtig einschätzen? Ihm fehlt eine Reaktion. Das Volk sieht das alles. Es sieht, wie einer nach dem anderen dahinrafft, aber es lernt nicht daraus. Es reagiert nicht. Was ist deine Reaktion? Wie reagierst du darauf, dass Gott auf der einen Seite ewig ist und dass wir auf der anderen Seite kurzlebig sind? Was ist deine Antwort? Ich frage mich manchmal, wie können Menschen, die in dem Wissen leben, dass sie sterben werden, sie wissen, ich werde sterben, ohne zu wissen, wie es danach weitergeht. Und wenn wir ehrlich sind, ist es heutzutage sehr einfach, weil man dauerhaft abgelenkt ist, man wird dauerhaft berieselt. Das Leben ist so schnelllebig, man kommt fast gar nicht mehr dazu, irgendwie nachzudenken über das Leben. Und Wladimir und ich, wir benutzen dieselben Quellen. Ich habe dieselbe Quelle aus demselben Bericht. Ich finde es interessant. Das ist eine Statistik über den Durchschnittsdeutschen. Und also die Lebenserwartung von einem Durchschnittsdeutschen liegt momentan bei 80 Jahren. Wir leben 80 Jahre, davon schlafen wir 24 ungefähr. Das ist schon ein bisschen schade, aber wir müssen schlafen. Viel schlimmer ist das hier, dass wir 12 Jahre Fernsehen. Vielleicht kann man das nicht ganz auf uns übertragen, ich hoffe nicht, aber ich denke, vor dem Tod wirst du diese 12 Jahre vermissen. Du wirst sie bereuen. Nicht, dass Fernsehen an sich schlecht ist oder so, aber 12 Jahre? 12 Jahre reden wir. Weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Man kann Gutes und Schlechtes reden. 8 Jahre arbeiten wir, vielleicht auch mehr. 5 Jahre beschäftigen wir uns mit Essen. Und 1 Jahr Kino und Theater. Eigentlich sollte da keine 0 stehen ganz unten beim Beten, sondern 0,04. Das war interessant. In dem Bericht hieß es, 2 Wochen verwendet der Deutsche fürs Beten. Und der Artikel wurde auch sehr gut abgerundet. Das hieß, für Gott hat der Mensch am wenigsten Zeit. Ich weiß nicht, ob es gut formuliert ist, es ist auf jeden Fall treffend formuliert. Und es ist auch ein klares Urteil für Deutschland. Wahrscheinlich können wir das nicht so einfach auf uns übertragen, davon gehe ich aus, aber es ist einfach mal eine Statistik und wir können uns an dieser Statistik auch prüfen. Was ist unsere Reaktion? Was war Moses Reaktion? Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt, wofür auch dieser Abschnitt bekannt ist. Hier heißt es, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Die Schlachter übersetzt es, lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen. Warum will Gott, dass wir uns auf unseren Tod schauen? Das ist so eine deprimierte Stimmung. Warum will er, dass wir auf unser Ende schauen? Will Gott uns die Lebensfreude nehmen? Will Gott uns den Tag vermiesen? In Prediger 7, Vers 2, ich gebe es mit eigenen Worten wieder, heißt es, besser, wenn du in einem Haus der Trauer bist, als in einem Haus der Freude. Weil in dem Haus der Trauer, da ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es sich zu Herzen. In der Schlachter heißt es dann auch, damit wir ein weises Herz bekommen, damit wir klug werden. Wenn wir das Ende vor Augen haben, dann werden wir unsere Entscheidungen anders treffen. Dann wird es einen anderen Wert haben. Jonathan Edwards hat gebetet, Gott stempel mir die Ewigkeit auf meinen Augapfel. Warum macht er das? Damit er das immer vor Augen hat. Ich will die Ewigkeit immer vor meinen Augen haben. Und wenn wir unser Ende im Blick haben, werden wir kluge und weise Entscheidungen treffen. Mein Opa ist vor einigen Jahren gestorben und meine Oma hat erzählt, damals, als es schon im Endstadium war, er konnte noch zum Gottesdienst fahren, selber mit dem Auto, und er hat sein Auto immer gepflegt. Und als er mal aus dem Gottesdienst rauskam und zu seinem Auto kam, sah er da einen Kratzer. Meine Oma hat auf die Reaktion gewartet. Also Kinder haben da wahrscheinlich gespielt, aber von meinem Opa kam keine Reaktion. Was interessiert mich der Kratzer, wenn ich bald sterbe? Was interessiert mich dieser Kratzer? Die Prioritäten, die Sicht, die wird verändert. Ich möchte mal eine Illustration gebrauchen, die habe ich mal bei jemand anders gesehen, das fand ich ganz gut. Gehen wir mal davon aus, dass das unser Leben ist. Und diese Schnur, die geht jetzt aus dem Zimmer raus und einmal um die Welt. Eigentlich ist das auch zu wenig, es muss eigentlich unendlich mal um die Welt gehen. Aber es soll einfach nur eine Illustration sein. Das ist dein Leben. Und man hört oft, dass man diese Zeit nutzen will, um diese Zeit zu genießen. In dieser Zeit musst du arbeiten, Geld sammeln, dass du diese Zeit genießen kannst. Du musst eine Altersvorsorge treffen. Was ist mit deinem Lebensabend? Und wenn du das nicht machst, ich will das gar nicht schlecht reden, ich sage nichts gegen Altersvorsorge, aber es geht um die Prioritäten. Was ist, wenn dieses Leben entscheidend ist hierfür, für das alles? Was ist, wenn dieses eine Leben entscheidend ist? Und wir kümmern uns um dieser Zeit, um diesen kleinen Abschnitt. Und du bist dumm, wenn du dich nicht um dein Alter kümmerst. Was ist in deinem Alter? Fragt man sich wirklich, wer ist hier der Dumme? Wenn dieses eine Leben, das ist zu kurz für Nebensachen. Ich habe hier noch zwei Verse aus dem Neuen Testament, die unterstreichen, was der Psalm 90 sagt. Ich werde nicht sehr stark darauf eingehen. Ich möchte einfach nur betonen, in Kolosser 4, Vers 5 heißt es, kauf die Zeit aus. Und in Epheser 5, 15 bis 16, das nutzt die Zeit gut, nutzt die Zeit sinnvoll. Du hast ein Leben und das Leben ist kurz. Und ich möchte vorschlagen, dass wir beten wie Mose. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Lasst uns Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wie wir unsere Zeit sinnvoll verbringen sollen. Der Opa von der Lina, von meiner Frau, der hat sich im Alter, der ist jetzt Ende 80, der hat sich im Alter das Lesen beigebracht. Er kannte Lieder auswendig, hat dann im Liederbuch so mitgesungen und hat dadurch so die Buchstaben gelernt. Ziemlich beeindruckend. Und jetzt liest er die Bibel und er liest nicht schnell. Und er ist auch sehr kränklich. Und er hat, glaube ich, dieses Jahr schon dreimal die Bibel durchgelesen. Ich finde es beeindruckend. Das ist ein Vorbild. Es zeigt uns, was eigentlich möglich ist. Wir haben am Freitag beim Young at Heart hat der Daniel uns gefragt, was schätzt ihr, wie lange dauert es, wenn man die Bibel anhört, als Hörbuch? Wir lagen gar nicht so schlecht oder gar nicht so weit daneben, aber man braucht 120 Minuten. Das heißt, wenn man jeden Tag, 120 Stunden, sorry, danke. Gut, ihr seid noch dabei. 120 Stunden, ja, schön wär's. 120 Stunden, das bedeutet, wenn wir jeden Tag 20 Minuten die Bibel hören würden, wären wir in einem Jahr durch. Nur um zu sehen, was ist eigentlich möglich. Wir haben die Statistik vorhin gesehen und ich möchte dich jetzt persönlich fragen, dass du dich überprüfst, wie verbringe ich meine Zeit? Reflektier die Woche, reflektier dein Leben, deine letzten Tage. Wie verbringen wir unsere Zeit? Viele von uns sind Arbeiter und haben einen Weg zur Arbeit, einen Fahrtweg. Schüler haben den Schulweg, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit der U-Bahn, mit der S-Bahn. Wir sind viel unterwegs. Wie nutzen wir diese Zeit? Ich habe mir vorgenommen, morgens das Radio auszulassen und eher die Zeit im Gebet zu verbringen. Oder auch, man kann sehr gut die Bibel hören, man kann über die Bibel nachdenken, man kann Predigten sehr gut hören. Oder es ist extrem wichtig, dass wir Bibelverse lernen. Das ist mir letztens wichtig geworden, weil Jesus den Versuchungen mit Bibelversen widersteht. Wir müssen stark sein im Wort, damit wir Versuchungen widerstehen. Wir kämpfen ja täglich mit Versuchungen. Und so können wir zwischendurch beim Zähneputzen, ist jetzt keine große Herausforderung, oder beim Geschirrspülen, können wir uns Verse dran kleben und diese Verse lernen. Ich habe noch ein Lebensbild, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, Jim Elliot. Er wurde mit 29 Jahren von den Indianern umgebracht, bei der ersten Begegnung, die er evangelisieren wollte. Er wollte ihnen das Evangelium bringen, bei der ersten Begegnung wurde er umgebracht. Und das heißt von ihm, dass einige Zeit später seine Tochter, seine kleine Tochter, mit seinem Mörder Hand in Hand gegangen sind, weil die sich bekehrt haben. Das ist erstaunlich und seine Biografie ist wirklich sehr stark. Und er hat auch sehr viel Gutes über Zeit und Hingabe. Und von ihm weiß man auch, dass er immer Kärtchen bei sich hatte mit Bibelversen. Er hat ständig Kärtchen in der Hosentasche und hat ständig Bibelverse gelernt, hat seine Schwester auch sehr da motiviert, wenn die kaputt waren, neu geschrieben. Er war ständig mit diesen Kärtchen unterwegs. Und von ihm gibt es auch ein Zitat, bisschen verwirrend, gebe ich zu. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Also mit eigenen Worten, wenn du dein Leben hingibst, du kannst dein Leben sowieso nicht behalten. Wenn du dein Leben hingibst, dann gewinnst du die Ewigkeit, die du nicht verlieren kannst. So, das ist jetzt meine Interpretation. Vielleicht wollt ihr das euch nochmal selber durchlesen. Aber es war ein sehr großes Vorbild im Umgang mit der Zeit und Hingabe. Wirklich sehr empfehlenswert. Wie können wir die Fahrt in der U-Bahn nutzen, dass sie für die Ewigkeit zählt? Wie können wir die Zeit im Wartezimmer nutzen, dass sie für die Ewigkeit zählt? Oder die Zeit im Krankenbett? Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht nur um Bibellesen oder Beten oder Bibelverse auswendig lernen. Wir haben viele Mütter in der Gemeinde. Die verbringen viel Zeit mit Kindern. Wie kann ich die Zeit nutzen, dass sie für die Ewigkeit zählt? Wenn ich meine Kinder zum Kindergarten, zur Schule begleite, wenn ich auf die Enkelkinder aufpasse, wenn ich Kranke besuche, in Nachbarn investiere. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie kann ich sie nutzen, dass sie Wert haben für die Ewigkeit? Das Leben bietet uns wirklich viele Möglichkeiten. Und das Leben ist zu kurz für Nebensachen. Geht es dabei darum, dass wir uns abrackern bis zum völligen Burnout? Sollen wir uns richtig fertig machen? Ich denke nicht, dass das Gottes Absicht ist. Gott hat uns den Ruhetag gegeben. Und bei Jesus sehen wir auch, er hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen, weil sie sich ausruhen mussten. Aber ich denke, es geht darum, was sind deine Ziele? Was sind deine Prioritäten im Leben? Was ist dein Ziel für dein Leben? Oder lebst du einfach nur so dahin? Was ist dein Ziel für dein Leben? Und dann kannst du immer tiefer gehen und fragen, was ist der Ziel für meine Woche, für meinen Tag? Was sind meine Ziele? Was sind meine Prioritäten? Wir haben heute im Anschluss das Stehcafé und wir können uns da sehr gut austauschen, Erfahrungen austauschen, Tipps geben, wie wir damit umgehen, wie wir unsere Zeit einteilen, wie wir unsere Zeit einplanen. Vers 17. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Mose möchte die Werke Gottes tun. Und deshalb bittet er Gott, dass er das Werk seiner Hände fördere. Wir sind auf Gott angewiesen. Wir können nichts aus uns selbst tun. Und deswegen bittet er Gott. Er bittet zum einen, zeig mir die Werke, die ich tun soll. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Zeig mir, was ich tun soll. Und zweitens, fördere das Werk meiner Hände. Und dann, wenn wir nochmal auf Vers 16 zurückgehen, zeige deinen Knechten deine Werke und ihren Kindern deine Herrlichkeit. Jesus, wir sollen von Gott lernen. Wir sollen ihn bitten, lass uns deine Werke sehen, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen sehen, was du tust. Wir wollen sehen, wie du lebst, wie du bist. Und wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, wie Jesus gelebt hat, wie er seine Zeit eingeteilt hat. Wie hat er seine Zeit mit Gott verbracht? Wie hat er Zeit in Menschen investiert? Wie hat Jesus gelebt? Ich habe das hier nochmal so zusammengetragen und ich denke, das können wir aus diesem Psalm für uns mitnehmen. Wir dürfen beten, zeig mir die Werke, die ich tun soll. Gott hat Werke für uns vorbereitet, das lesen wir in Epheser 2. Werke, in denen wir wandeln sollen. Lass uns beten, Gott, zeig uns die Werke, die wir tun sollen. Zweitens, fördere das Werk meiner Hände. Aus mir heraus kann ich nichts tun. Ich bin auf Gott als Quelle angewiesen. Ich brauche Gottes Kraft. Und als drittens, lass mich deine Werke sehen. Lass mich sehen, wie du bist. Lass mich sehen, was du tust. Lass mich sehen, wie Jesus gehandelt hat. Das letzte, das letzte Lebensbild von Heinrich Heine, ein Dichter und Schriftsteller. Er war auch ein großer Spötter und Atheist, aber er hat sich am Ende noch bekehrt. Und ich möchte mal vorlesen, wie er seinen Schlussstrich über sein Leben gezogen hat. Er sagte: Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Seit ich selber der Barmherzigkeit Gottes bedürftig bin, habe ich allen meinen Feinden Amnestie erteilt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ja, ich habe mit dem Schöpfer Frieden gemacht, zum größten Ärger meiner aufgeklärten Freunde, die mir Vorwürfe machten über dieses Rückfallen in den alten Aberglauben, wie sie meine Heimkehr zu Gott zu nennen belieben. Ich bin zurückgekehrt zu Gott wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Das himmlische Heimweh überfiel mich. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Gott sei Dank hat er sich noch bekehrt. Aber wenn du auf sein Leben schaust, nichtig, nichts. Sein Lebenswerk ist für nichts. Aber ich denke, Gott wird groß dadurch, dass er einen so großen Spötter und Atheisten trotzdem zu sich gezogen hat. Und ich wünsche uns, dass wir nicht so ein Fazit haben wie er, dass wir sagen, okay, alles, was ich gemacht habe, war wirklich nichtig und das bleibt hier und das war unnütz, sondern dass wir mit Paulus einstimmen und sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Wir haben gesehen, Gott ist ewig, du bist kurzlebig. Was ist deine Antwort? Und möge Gott uns Gnade geben, dass wir unser Leben im Angesicht der Ewigkeit führen. Und dass wir unsere Tage richtig zählen. Ich möchte gerne zum Abschluss noch beten. Danke, Vater, dass du ewig bist. Und Herr, du zeigst uns in diesem Psalm, dass wir so kurzlebig sind. Und ich danke für jeden Tag, den wir aus Gnade erleben dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns zeigst, in welchen Werken wir leben sollen, in welchen Werken wir wandeln sollen, was wir für dich tun können. Herr, und bitte fördere das Werk unserer Hände. Wir sind auf dich angewiesen. Wir brauchen dich jeden Tag bei allem, was wir tun. Auch wenn wir manchmal stolz sind und es auf eigene Faust probieren, wir merken schnell, wir sind auf dich angewiesen und wir brauchen dich. Und Herr, bitte lass uns von dir lernen. Zeige uns deine Werke, zeige uns deine Herrlichkeit. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir nachahmen, das tun, was du tust. Herr, bitte segne uns. Segne uns im Nachdenken. Danke. Amen.